Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benny Strucker und natürlich wie alle zwei Wochen an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
Ja, hi Benny und hallo an alle, die uns zuhören. Benny hat es schon gesagt, Zwischenfolge, um es mal noch kurz zu erklären und alle die, die uns nicht auf Instagram folgen, was tatsächlich ja gar nicht mehr so viele sind, euch erwartet also heute keine ganz normale Folge. Grund dafür ist, dass einfach das Arbeitsleben ist in diesem Sommer, wir hatten das schon vorher geahnt, dass das passieren könnte. In diesem Fall ist es jetzt dann mal passiert, uns da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und wir wollen euch jetzt nicht mit irgendwelcher B-Ware da abfrühstücken, sondern euch die gewohnte Qualität liefern. Und das haben wir einfach bis heute, in diesem Fall ich, das muss ich jetzt ganz klar sagen, ist ja meine Folge, ich in diesem Fall nicht hinbekommen. Deswegen wird das um eine Woche verschoben. Aber wir kommen nicht mit leeren Händen, zum Glück. Zum einen wollen wir euch das natürlich hier auf dem Weg mitteilen. Zum anderen wollen wir euch nicht ganz ohne so ein bisschen Schattenseiten-Flair auch gehen lassen. Und deswegen haben wir eine Top 3 mitgebracht, die euch zumindest so ein bisschen in das Ende des Wochenendes sozusagen jetzt noch unterhaltsam verbringen lassen soll und den Start in die neue Woche, je nachdem, wann ihr hört. Benny, weil es deine Idee war mit der Top 3-Liste, was machen wir heute?
Ja, wir machen heute, es war eigentlich schon mal ein Gedanke für die Bounty-Gate-Folge, dann haben wir es erstmal doch kurz verworfen, aber wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Top 3 der schlimmsten Fouls tatsächlich, also jetzt theoretisch über alle Sportarten hinweg. Ich sag schon mal direkt davor dazu, bei mir ist es nicht sehr abwechslungsreich, was die Sportarten angeht, das war einfach nicht anders möglich, ich habe sehr viel recherchiert und bin immer wieder aufs gleiche Ergebnis gekommen im Endeffekt. Aber ich denke, das ist ein Thema, was absolut zu Schattenseiten auf jeden Fall passt. Und ich muss auch tatsächlich sagen, so klar, es ist ein Top 3, wir haben jetzt nicht, wir bauen die Fälle oder die einzelnen Fälle jetzt nicht extrem aus oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass da der ein oder andere auch durchaus für eine Einzelfolge taugen könnte. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das ist auch vielleicht eine Feedback-Möglichkeit für die Hörerinnen und Hörer natürlich. Und bei der Gelegenheit noch, ich habe es gerade am Anfang eigentlich schon sagen wollen, habe es eben vergessen, ich wollte zumindest auch nochmal eine kleine Entschuldigung aussprechen, dass die Pausenmusik in der Bounty-Gate-Folge ja ein bisschen verrutscht ist, so drücke ich es mal aus. Ist uns auch schon mitgeteilt worden im Laufe der letzten zwei Wochen. Ja, das war ein Versehen beim Schnitt, ist ein kleiner Unfall passiert, so nenne ich es mal. Aber ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns das auch.
Genau, also können wir gleich, bevor wir loslegen, vielleicht ich zu meiner Liste noch so ein bisschen was sagen. Wir ranken ja normalerweise wirklich so, dass wir das für uns persönlich drittstärkste Ergebnis oder so dann auf Platz 3 und dann bis hoch auf Platz 1. Ich habe heute beim Erstellen dieser Liste so ein bisschen gemerkt, dass mir das so ein bisschen ein unwohles Gefühl macht, weil der Hintergrund ist, das will ich nur schon mal vorab sagen, also gerade die zwei von meinen drei Fällen in dieser Liste haben extreme Auswirkungen gehabt und hatten zur Folge, dass das Leben von Menschen wirklich auf der Kippe stand. Und irgendwie fiel mir das so innerlich so ein bisschen schwer, das in einer Art Top-Liste zu machen. Deswegen, ich will es nur mal so ausdrücken, dass ich denkwürdige Momente einfach jetzt mal sammeln, ohne die wirklich ranken zu wollen, weil das in diesem Fall in meiner Liste fällt mir das ein bisschen schwer. Aber trotzdem habe ich drei Stück. Es geht jetzt nur nicht irgendwie krasser am krassesten, sondern einfach nur drei in mehr oder weniger beliebiger Reihenfolge in meiner Liste. Das wollte ich noch dazu sagen. Dann habe ich ein bisschen besseres Gefühl. Wollen wir loslegen, Benny? Dann, wenn du magst, du mit Platz 3?
Ja, gerne. Also mit Platz 3, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hatte die Top 3 ja schon mal in einer gewisser Weise vorbereitet und hatte dann ursprünglich auf Platz 3 den Orbis Mike Tyson gegen Evander Holyfield, der ja schon mal eine Einzelfolge bei uns war. Ich hätte aber gedacht, für unsere Zwischenfolge nehme ich nichts, was schon mal irgendwie Hauptthema bei uns war, und habe dann nochmal ein bisschen weiter recherchiert und bin dann tatsächlich natürlich bei einem Foul gelandet, was ich von Anfang an auch in der Verlosung hatte. Und was es dann jetzt hier dann doch noch reingeschafft hat. Wir sind am 24. September 1983. Der FC Barcelona spielt gegen Athletic Bilbao und es steht nach rund einer Stunde immer noch 2:0 für Barcelona. Diego Maradona, der Superstar von Barca, dribbelt mit dem Ball durchs Mittelfeld, als er ja von einer der schlimmsten Blutgrätschen der Fußballgeschichte, sagen einige, ich glaube, das kann man so unterschreiben, niedergestreckt wird. Der Täter, Andoni Goikoetxea, bekannt als der Schlechter von Bilbao. Also ich glaube, der Name sagt schon einiges. Und die Verletzungen, die diese Blutgrätsche, man kann es nicht anders nennen, nach sich zog, waren wirklich hart. Also der Knochenhöcker am unteren Ende des Wadenbeins war zertrümmert, das innere Außenband gerissen und das Fußgelenk ausgekugelt von einer einzigen Grätsche. Und Maradona sagte darüber mal in seiner Autobiografie: Ich spürte den Schlag, ich hörte das Geräusch wie das eines Holzes, das bricht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, läuft auch schon kalt den Rücken runter bei so einem Satz. Er fiel für mehr als 3,5 Monate aus. Und zum Abschluss für ihr Platz 3 auch noch die Information: Goikoetxea sah nur gelb dafür. Also das war wirklich der damaligen Zeit, ja. Also da hatten wirklich viele Spieler echt ein Fadenkreuz auf dem Rücken oder auf den Beinen, muss man dann vielleicht in dem Fall eher sagen.
Ja, denkwürdiges Erlebnis sozusagen in der Fußballgeschichte. Tatsächlich bleiben wir beim Fußball. Das ist mein einziger Fußballpart, der jetzt bei mir kommt. Und zwar ist das wahrscheinlich nicht weniger bekannt, der Kopfstoß von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi im WM-Finale von 2006. Verlängerung, 110. Minute. Man muss sich nochmal ins Gedächtnis rufen, dass das letzte Spiel von Zinedine Zidane sein sollte und das auch vorher schon klar war, einem der besten Fußballer der Geschichte und der eben seine Karriere mit dem zweiten WM-Titel nach 1998 krönen will. Und dann kommt es eben zu dieser verhängnisvollen Szene, als Zidanes Gegenspieler Marco Materazzi den französischen Spielmacher am Trikot hält, der ihm daraufhin sagt, dass er das Trikot nach dem Spiel ja eigentlich gerne haben könne. Und daraufhin lässt dann aber Materazzi eine folgenschwere Beleidigung folgen, die er erst tatsächlich viele, viele Jahre später, ich glaube 9 Jahre später, 2015, wirklich erst zugegeben hat. Er hat zwischendrin ein Buch rausgegeben, Materazzi, mit möglichen Beleidigungen, wo er aber gesagt hat, die entsprechen alle nicht der Tatsache, aber mögliche Dinge, die ich sie dann gesagt haben könnte, irgendwie so hieß auch das Buch, also völlig bescheuert. 2015 hat er dann zugegeben, dass er auf das Angebot von Zidanes Trikottausch geantwortet habe: Ich bevorzuge deine Schwester, die Nutte. Und daraufhin brannten dann bei Zidane die Sicherungen durch und er ließ sich zum wahrscheinlich berühmtesten Kopfstoß der Sportgeschichte hinreißen, flog mit Rot vom Platz und beendete damit sozusagen seine Karriere selber vorzeitig. Damit nicht genug, ihr wisst es alle, im Anschluss im Elfmeterschießen gewann dann Italien auch den WM-Titel mit 5:3. Quizfrage Benny habe ich mir hier notiert. Benny, wer schoss den entscheidenden Elfmeter für Italien zum 5:3 Endstand? Und ich sage direkt, ich hätte es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe es bei YouTube.
Okay, ich sage Francesco Totti.
Fabio Grosso wäre die richtige Antwort gewesen. Gott, aber wahnsinnig Leben, schwer. Dass der
aber da ja. Hat der nicht in deinem Halbfinale auch noch gegen Deutschland getroffen?
Der hat im Halbfinale auch gegen Deutschland getroffen. Aber dass der 5. Schütze im Elfmeterschießen ist bei Italien, so groß hatte ich den gar nicht in Erinnerung. Aber gut. Ja, das ist mein erstes denkwürdiges Foul der Sportgeschichte.
Okay. Ich komme zu meinem Platz 2 und habe übrigens gerade festgestellt, dass ich ziemlich einen Countdown in den Jahren drin habe. Wir waren eben 1983. Jetzt sind wir 1982. Am 8. Juli 1982. Es ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist das WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich. Ich denke, viele werden wissen, was kommt, werden das sicherlich schon gesehen haben. In der 57. Minute steht es 1:1. Als der vor kurzem eingewechselte Franzose Patrick Battiston mit einem langen Ball in die Tiefe geschickt wird. Er kommt sogar zum Abschluss, trifft zwar das Tor nicht, der Ball geht knapp am Tor vorbei, aber viel denkwürdiger und auch schlimmer in dem Fall ist, wie er kurz nach seinem Schuss von dem herausstürmenden deutschen Torwart Harald Toni Schumacher mit einem Sprung mit Hüfte-Ellenbogen-Kombination so ungefähr niedergestreckt wird, der wirklich einfach nur in ihn reinspringt. Battiston war direkt bewusstlos. Ergebnis: Gehirnerschütterung, mehrere Wirbelverletzungen und er verlor 2 Zähne bei der ganzen Aktion. Die Aktion Schumachers wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet. Auch das jetzt hier nochmal. Es gab nicht mal gelb wie bei Goikoetxea, sondern es gab gar nichts. In der 60. Minute musste dann Battiston auch ausgewechselt werden, logischerweise. Er wurde mit einer Trage rausgebracht, musste sofort ins Krankenhaus. Und die deutsche Nationalmannschaft gewann damals nach Elfmeterschießen dieses Halbfinale und zog ins WM-Finale ein. Und vielleicht noch abschließend eine Schlagzeile, die ich gefunden habe aus der L'Equipe von kurz nach dem Foul, die einfach nur geschrieben haben: Toni Schumacher, Beruf Unmensch.
Das ist eine sehr prägnante Überschrift. Ja, ja, er musste sich ja wahnsinnig viel Kritik gefallen lassen nachher, auch weil er ja auch nicht wirklich zugegeben hat im Anschluss, ja, dass das wirklich eine Wahnsinnsaktion war. Er hat sich ja, wenn ich das richtig erinnere, sogar zwischenzeitlich noch kurz so ein bisschen lustig gemacht über diese Aktion. Ja. Und später dann in seiner Biografie Anpfiff, da war das natürlich auch nochmal Thema. Weiß nicht, ob du die gelesen hast. Das steht bei mir seit 100 Jahren auf der Liste, dass ich die unbedingt lesen will. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ja, aber eines der denkwürdigsten Foulspiele der Fußballgeschichte. Ich glaube, das kann man, also erst recht aus deutscher Sicht und aus französischer natürlich auch. Ja.
Ja. Und dann auch eine Weltmeisterschaft, das ist natürlich auch nochmal eine etwas andere absolut. Bühne. Ne?
Ja. Ja, absolut. So, dann mache ich weiter mit meinem zweiten Punkt, und da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das kein Foul ist, sondern ein Aussetzer. Weiß ich nicht. Ich erzähle es mal und dann können wir sagen, was das war. Mhm. Eigentlich war das Spiel zu dem Zeitpunkt auch schon unterbrochen. Und das ist etwas, was ich kannte es nicht mehr. Also ich denke bei sowas immer, wenn ich das habe, ich denke immer an unseren Kollegen Mick, der hätte das wahrscheinlich sofort aus der Pistole geschossen irgendwie erzählen können, der alte NBA-Experte. Bei mir geht es um The Punch, und zwar den Faustschlag von Kermit Washington an Rudi Tomjanovic. Du nickst schon mit dem Kopf, Benny.
Die Namen hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, aber bei The Punch klingelt auf jeden Fall was bei mir, ja.
Ja, am 9. Dezember 1977 war es, als eben Kermit Washington von den Los Angeles Lakers mit einer rechten Geraden Rudi Tomjanovic, damals bei den Houston Rockets, niederstreckte. Und Tomjanovic fiel und schlug mit dem Hinterkopf auf und blieb zunächst mal kurz bewusstlos liegen. Mehrere Schädelknochen waren gebrochen, Nasenbein und Kiefer waren gebrochen. Was im TV-Bild erst nicht zu sehen war, war, dass der Anlass eigentlich eine Auseinandersetzung von Lakers-Star Kareem Abdul-Jabbar mit Houston Rockets-Spieler Kevin Cunard war. Und in den Fernsehbildern kann man erahnen und sehen, dass Tomjanovic dahin gerannt ist mit der Absicht, eine sich anbahnende Massenschubserei zu verhindern und zu schlichten, um in diese Richtung zu... Er lief also völlig auch ohne irgendwie so eine Art Schutzdeckung oder irgendwie aggressive Haltung oder wie auch immer da in diese Richtung, währenddessen Washington ihn kommen sah und seinen Schlag wirklich völlig vorbereitete. Und als Tomjanovic sah, was da auf ihn zukam, diese Faust, da hat er versucht, noch seine Arme hochzureißen, aber es hat überhaupt nichts mehr gebracht. Also er konnte das überhaupt null abfedern durch irgendeine Deckung. Und man konnte tatsächlich anhand der Fernsehbilder gar nicht erst erkennen, wie schlimm es wirklich war. Denn nachdem er kurz bewusstlos war, stand er tatsächlich auf und konnte mit Hilfe in die Kabine gehen. Und dort hat ihm sein Arzt aber gesagt, ich weiß nicht, ob du es schaffst, weil dann wurde nämlich wirklich das ganze Ausmaß, die Schädelbrüche klar, und er soll sogar seine eigene Knochenmarksflüssigkeit geschmeckt haben durch den Schädelbruch, die durchs Gehirn runter in den Mund gelaufen war. Es stand wirklich sehr, 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 sehr eng, und Tomjanovic hat am Ende knapp überlegt. Zum Glück hat er sich nachher vollständig davon erholt. Er war erfolgreicher Trainer, ist zweimal Meister geworden. Er hat auch das amerikanische Team 2000 in Sydney zur Olympiamedaille, zu Olympiagold gefühlt bei den Olympischen Spielen. Und aber trotzdem beide. The Punch ist ein absolutes Schlagwort, hat damals die NBA verändert. Es wurde extrem versucht, durch härtere Sanktionen die Gewalt aus dem Basketball rauszukriegen. Basketball als kontaktloser Sport ist sowieso, wenn man sich das mal anschaut, das ist, glaube ich, das größte Märchen aller Zeiten. Sowieso schon. Und erst recht dann auch, wenn es in die Extreme umschlägt, wie viele Fouls es dann da auch gibt. Und Washington wurde damals mit einer Rekordsperre von 60 Tagen belegt und musste $10.000 zahlen. Damals also, wie gesagt, bislang unerreicht. Und ja, er bereut diese Sekunde, diesen Aussetzer wie nichts anderes in seinem Leben. Bis heute verfolgt ihn das, hat sich dafür entschuldigt und wünscht sich, damals anders gehandelt zu haben. Es ist irre, was darum für Geschichten gestrickt wurden. Und das ist eine dieser Sachen. Glaubt mir, ich habe jetzt wirklich nur angeteased, was hier alles drumherum noch zu erzählen ist. Wenn ihr dazu was hören möchtet, schreibt uns gerne. Da bin ich mir sicher, das würde auf jeden Fall genug Stoff für eine ganze Folge geben. Das ist das Nächste. Benny, zurück zu dir.
Alles klar, ja, also muss ich wirklich sagen, also da bin ich gar, also ich habe in Erinnerung, wo du das so erzählt hast, dunkel, dass ich das auch schon mal gesehen hätte und The Punch, alleine dieser Begriff, aber da wäre ich jetzt auf Anhieb gar nicht mehr drauf gekommen, tatsächlich, weil ich mich auch eher auf Situationen im Spiel konzentriert habe, aber es ist gut, dass du das so gemacht hast, finde ich, denn ja, das ist absolut denkwürdig und sollte nicht fehlen, auf jeden Fall. Ja, bei mir mein Platz 1, das war relativ schnell klar, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir das erstmal über diese Top 3 oder diese Liste, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, gesprochen haben, stand von Anfang an eines für mich fest, auch wenn es eigentlich gar nicht so, also jetzt im Endergebnis gar nicht so schlimme Folgen hatte, muss man ja sagen. Wir sind jetzt, und da beende ich jetzt meinen Countdown von 1983 zu 82, sind wir jetzt 1981 tatsächlich, das war keine Absicht, am 14. August im Bremer Weserstadion. Und wir sind beim, ja, vielleicht schlimmsten oder zumindest brutalsten, ich weiß nicht, wie man es sehen will, aber für mich persönlich schlimmsten Foul der Bundesliga-Geschichte. Zu Gast im Bremer Weserstadion ist Arminia Bielefeld und nach knapp 20 Minuten wird Außenstürmer Ewald Lienen, bekommt den Ball, startet zu einem Dribbling und wird von dem Bremer Norbert Siegmann mit einer Grätsche niedergestreckt, die auch nicht Richtung Ball geht, sondern eher Richtung über Kniehöhe, sag ich mal. Daniel hält sich schon die Hände vors Gesicht. Das Ergebnis, ein schreiender Lienen, eine 20 bis 25 Zentimeter lange Schnittwunde am Oberschenkel, bei der blanke Knochen und Muskeln zu sehen sind. Ich bin sicher, viele werden das schon mal gesehen haben, das Bild entweder als Foto oder als Video, denn es gibt ja auch Bildmaterial von dem, also Videomaterial von diesem Foul. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, also es gibt kein, ich kenne, zumindest bis jetzt kenne ich kein anderes Foul in irgendeiner Form, bei dem mir wirklich so das Grauen kommt. Das ist unfassbar. Das ist, also, mir läuft es wirklich kalt den Rücken runter. Ich fühle mich, ich habe das ja schon mehrfach gesehen. Ich gucke mir das jetzt nicht an, weil ich es toll finde oder so. Aber für die Folge habe ich es nochmal mir angeguckt. Und es ist einfach nur furchtbar, furchtbar anzusehen. Besonders verrückt ist allerdings, Lien konnte 4 Wochen später schon wieder spielen. Also diese Verletzung sah unglaublich schlimm aus, aber war halt einfach grundsätzlich, jetzt hatte keine so schlimmen Folgen. Es war jetzt kein Kreuzbandriss oder Knorpelschaden im Knie oder sowas, was ihn jetzt vielleicht monatelang außer Gefecht gesetzt hätte. Aber es war einfach so unfassbar grafisch, ne? So drücke ich das jetzt mal aus. Also dieses offene Bein, das ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm gewesen, fand ich. Ja, Lien zog ja sogar vor 2 Gerichte dafür, mit dem ganzen Fall ohne Erfolg, hat ja sogar nicht nur gegen Siegmann, sondern auch gegen den damaligen Bremer Trainer Otto Rehagel. Mit dem, ja, Vorwurf, der hätte zu dem Foul quasi aufgerufen. Aber das lief beides ohne Erfolg. Und auch hier muss ich direkt dazu sagen, Siegmann sah übrigens nur gelb für dieses Foul, obwohl man ja, also auf dem Platz konnte ja jeder sehen, was los war. Das war ja, ist ja unfassbar. Dieser Moment übrigens, das fällt mir auch gerade jetzt nochmal so spontan ein, dieser Moment, wo Lienen dann nochmal aufsteht, ne, und dann das nochmal sieht und dann wieder, das ist ja wirklich, also, es ist wirklich eine Horrorshow, meiner Meinung nach. Und ja, als Mini-Happy End, aber immerhin, 2012 haben sich ja dann beide erstmals wieder getroffen nach diesem Foul und sich versöhnt und verstehen sich wohl, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zumindest die Jahre danach hat man das mehrfach lesen können, verstehen sich wohl ganz gut. Siegmann war auch öfters wohl auf St. Pauli, als Lien da Trainer war, zu Besuch und so. Also da gab es zumindest wohl, ja, eine Versöhnung. Aber das ist wirklich, dieses Foul, boah, also ich werde mir das jetzt auch erstmal nicht wieder angucken, das verfolgt mich ja momentan, wenn ich die Augen schließe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist, ich habe wirklich gerade, klar, ihr alle könnt das nicht sehen, aber ich musste wirklich mich schütteln, weil dieses Bild ich natürlich auch vor Augen habe. Ja, ganz furchtbar. So, Benni, du hattest 3 Fouls aus der Fußballgeschichte, 3 absolut historische Fouls, sind in die Geschichte eingegangen und keinen einzigen Platzverweis, richtig?
Richtig, 2 gelbe Karten und ein nix.
Ja.
Das ist, also die 80er, eieiei.
Ja, so. Mein letzter Punkt in dieser Liste ist auch was, ja, also ich finde, das ist ganz furchtbar. Und es ist in diesem Fall, also so, wir sind im Handball. Und zwar ist es das Foul, das ist, ja, das wahrscheinlich die berühmteste Foul der Handballgeschichte in diesem Fall, weil es eben auch so schlimme und dramatische Folgen hatte. Das Foul an Joachim Jo Deckab, dem damals besten Handballspieler der Welt, am 30. März 1979 im Dress des VfL Gummersbach unterwegs, und zwar in einem Europapokalspiel im ungarischen Tatabánya. Da wird Deckarm, der schon damals Legende beim VfL und eben als bester Handballspieler der Welt geltend, der wird beim Tempo-Gegenstoß unglücklich, das muss man in diesem Fall wirklich sagen, da war jetzt keine so böse Absicht dahinter, unglücklich von Gegenspieler Lajos Panovic gefoult. Und Deckarm und beim Tempo-Gegenstoß, also das war, es ist wie bei dem Faustschlag bei dem Basketballspiel gewesen, das war das Tempo nach vorne und das eben nochmal so viel Speed dann eben mit sich bringt.
Frontalunfall,
so kann man das nennen. Und das Schlimme passierte aber eben nicht bei dem Unfall selber, sondern beim Rückschlag auf den Boden. Damals, wir kennen das zum Glück nicht mehr, Benny, aus unserem, also ich zumindest nicht, du wahrscheinlich ja auch nicht, aber aus den Sporthallen, die Böden sind nicht mehr so, wie sie damals waren. Und zwar waren das damals Betonböden, die mit einer dünnen PVC-Schicht nur überzogen waren. Und das ist das, was Joachim Deckarm schließlich zum Verhängnis wurde, denn er knallte ungebremst mit dem Hinterkopf auf diesen Betonboden, der eben nur mit dieser dünnen Schicht überzogen war, und erlitt einen doppelten Schädelbasisbruch, einen Hirnhautriss und Quetschungen sowie ein schweres Schädelhirntrauma. Infolgedessen rang Deckarm mit dem Tod, er lag 131 Tage lang im Koma. Und kämpfte sich anschließend nur mit sehr, 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 sehr hartem Training überhaupt zurück ins Legen, musste zahlreiche Therapien machen, ganz viele davon wurden erfolglos abgebrochen. Seit 1982 gilt er offiziell als Pflegefall. Er hatte dann das Glück, dass sich 1982 sein ehemaliger Handballtrainer Werner Hürter ihm wirklich angenommen hat, so kann man das sagen, sich komplett um Deckarm gekümmert hat und versucht hat, alles Mögliche rauszuholen mit gezielten Übungen und Programmen, und sehr großer Willenskraft gelang dann tatsächlich die Besserung, sodass Deckarm, der mit dem VfL Gummersbach dreimal deutscher Meister wurde, zweimal Europacup-Sieger und der 1978 prägender Teil der deutschen Weltmeistermannschaft war, heute wieder sprechen kann, alleine gehen und sogar, so heißt es zumindest, so habe ich es gelesen, auch Schach spielen kann. Und in Gummersbach eine lebende Legende, ein absoluter Held im Kreis der Nationalmannschaft damals. Viele von euch kennen sicherlich Heiner Brandt, der damals ebenfalls mit Weltmeister wurde und nachher Weltmeistertrainer 2007. Auch eine Gummersbacher Legende, haben Deckarm immer in ihrem Kreis behalten, treffen sich regelmäßig und da ist eine enge Verbundenheit. Aber dieser Moment hat nicht nur die sportliche Karriere vom damals womöglich besten Handballspieler abrupt beendet, sondern eben auch den Rest seines Lebens extrem auf eine schlimme Art und Weise mitbestimmt und war eben auch einer der Gründe, weil, dass ich jetzt nicht sagen wollte, das ist jetzt meine Top-Liste, mein Platz 1, weil es einfach eine wirklich tragische Geschichte ist, die jetzt kein Skandal ist und die jetzt kein Verbrechen ist, also in dieser Hinsicht kein Thema,
Unfall im Endeffekt.
Kein Thema für unseren Podcast sonst wäre, aber eben, weil wir jetzt sagen, die Foulspiele, da gehört es eben rein, das war eben ein Foulspiel, wie es aber im Handball ganz, ganz oft passiert, und es kamen dann da eben auch ganz viele unglückliche Umstände zusammen. Die Art und Weise, wie er fiel auf diesen schlimmen Boden, der wurde nachher ja, das war einer der großen Punkte, warum auch Hallenböden weltweit danach geändert wurden, weil das natürlich um die Welt ging, dieses Foul. Und also in dem Sinne, kam mir dann auch noch in den Kopf, und das ist auch was, das kann ich mir nicht mehr angucken. Da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich nicht in der Lage zu, mir das auf YouTube nochmal anzuschauen. Ich wusste das noch und habe dann noch mal ein bisschen gelesen, wie es auch Jo Deckarm heute geht. Der hat eine eigene Stiftung, da sind auch ganz viele Fußballer, die eng mit ihm verbunden sind, für die auch wahnsinnig viel Geld gesammelt wird. Uli Hoeneß hat da zum Beispiel auch mal sehr, sehr viel Geld für gesammelt, aber auch ganz viele andere. Mittlerweile auch in der Hall of Fame des deutschen Sports Jo Deckarm aufgenommen, aber auch schon seit einigen Jahren. Genau, eine absolute Handball-Legende, mit sehr, sehr schlimmem Karriereende. So, das war diese Liste. Und deine Liste.
Ich muss gestehen, ich kannte den Fall überhaupt nicht. Also ich habe mit Handball ja, weißt du, glaube ich, auch wenig bis nichts zu tun. Aber das ist ja eigentlich so ja, deutsche Sportgeschichte ja im Endeffekt ja, auch.
Absolut.
Wenn es um so einen großen Sportler geht, dass ich gedacht hätte, das hätte ich vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt, aber das ist tatsächlich für mich jetzt komplett neu geworden. Wahnsinn. Ja,
ja, also da könnt ihr euch ja auch mal so ein bisschen noch zu einlesen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten haben wir genug Themen, glaube ich, rausgefunden, die Potenzial hätten, eventuell mal zu einer eigenen Folge zu werden. Mhm. Das haben wir am Anfang ja schon mal gesagt. Wenn ihr da Bock zu habt, dann oder sagt, ey, das Thema will ich auf gar keinen Fall, das könntet ihr uns ja auch schreiben. Schattenseit.podcast@gmail.com ist da die Adresse. Könnt ihr uns hinschreiben. Ihr habt ja, glaube ich, in der Vergangenheit schon mitbekommen, dass wir sehr, sehr gerne nicht nur euer Feedback kriegen, sondern das tatsächlich auch ernst nehmen und da auch schon die ein oder andere Folge daraus entstanden ist. Also macht da gerne weiter. Und ansonsten, ja, nochmal sorry, dass wir euch heute jetzt eine kleinere Folge nur bieten konnten, aber immerhin ein kleines Appetithäppchen. Ihr müsst da jetzt eine Woche warten, dann geht's mit der regulären Ausgabe 32 weiter. Das wäre es dann auch von mir. Benny, irgendwelche letzten Worte?
Ja, vielleicht nur noch kurz der Hinweis, genau. Heute, also eine Woche jetzt nur noch, dann kommt die nächste Folge und dann ab dann wieder im 2-Wochen-Rhythmus. Den Hinweis schon mal, damit es zu keiner Verwirrung kommt im weiteren Verlauf dieses Sommers. Ja, ansonsten bin ich ebenfalls durch. Hat mir trotzdem Spaß gemacht, Daniel, muss ich sagen. Also war auf jeden Fall interessant, fand auch ganz spannend, dass wir doch in gewisser Weise unterschiedlich daran an die Geschichte rangegangen sind. Und ich glaube, dass, hat auch für Abwechslung in der Liste jetzt hier gesorgt, denke ich.
Das glaube ich auch. Alles klar.
Okay.
Benny, dir dann ganz vielen
Dank. Genau. Daniel, dir auch und natürlich allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, ein bisschen Geduld noch und dann mit einer gewohnten Folge, wie sonst immer, Folge 32, nicht nochmal 31b, nächste Woche kommen wir dann zurück und haben. Ja, doch, ich glaube, wir hatten es ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Ne? Dann hat es, glaube ich, bei der letzten Folge schon mal angeteasert. Ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Wieder am Start.
Alles klar.
Von meiner Seite also vielen Dank fürs Zuhören.
Danke
dir,
Benny.
Bis nächste Woche.
Danke euch. Bis dann. Ciao. Thank you.